Hallo, ganz herzlich willkommen zur heutigen Online-Session. Diesmal etwas besonderes Setup. Ich entschuldige den Lärm hinter mir, das sollte sich gleich beruhigen. Aber wir haben heute tatsächlich auf den Tag, den 30 Jahre MDAX-Geburtstag, am 19. Januar 1996 ist der Midcap-Index gestartet. Bei mir ist Roger Peters. Es ist auch nur so 100 Meter Luftlinie weg, aber es wäre ja noch komplizierter gewesen, wenn wir jetzt ja auch noch zu zweit hier stehen würden. Deswegen digital, obwohl du eigentlich um die Ecke bist, Roger. Vielleicht noch zwei Sätze zu dem, was da los ist. TKMS, die Marinetochter von ThyssenKrupp, die ist ja noch nicht mal vor 3 Monaten an die Börse gegangen, hat heute tatsächlich auch schon die Aufnahme in den MDAX gefeiert mit einer Opening Bell. Und das wird jetzt gerade abgebaut. Dann gibt es am Ende des Tages noch eine kleine Closing Bell von den Kollegen von Stocks, die feiern dann diese 30 Jahre nochmal ganz konkret. Und ganz vorab zwei Sachen, Housekeeping nennt man das ja inzwischen. Dickes Dankeschön ans ZDF, da hat mir nämlich eben der lichtsetzende Kameramann deren Licht angemacht, deswegen stehe ich nicht ganz so im Dunkeln wie sonst. Und nochmal vielen, vielen Dank an Roger, dass er da ist und wir gleich über Midcap-Werte sprechen können. Eins vorweg, ihr könnt natürlich Fragen stellen, Q&A-Panel, da gebt ihr das einfach ein und Roger sieht sie auch. Ich gebe sie dann je nachdem weiter, wie es passt. Aber bitte bedenkt, Fondsmanager, Fondsbetreuer dürfen keine Kommentare zu Einzelwerten abgeben. Deswegen allgemeine Sachen gerne, aber eben nicht konkret, was hältst du von TKMS zum Beispiel. Danke dafür. Danke erstmal nochmal an Roger, dass du da bist. Vielleicht wollen wir erstmal skizzieren, wie hat sich eigentlich so der MDAX entwickelt? Also insgesamt waren es ja 1008 Punkte auf diese 30 Jahre, Prozent, Entschuldigung, und immerhin 150 Prozentpunkte mehr als der DAX, aber war wohl nicht gleichbleibend über den gesamten Zeitraum, oder?
Ja, erstmal nochmal Hallo von meiner Seite auch, hier in die Nachbarschaft. Ich kann quasi zum Börsengebäude rüber grüßen. Ja, ich fange direkt mit deiner Frage an. Nein, es ist nicht gleichbleibend gewesen. Historisch oder auch empirisch und auch wissenschaftlich unterlegt laufen eigentlich mittelgroße Werte besser als große Werte. Können wir auch gleich mal vertiefen. Wenn man jetzt sieht, wann der MDAX gestartet ist, dann ist er direkt in einer Phase gestartet, wo diese Regel, die ich gerade zitiert habe, nicht gegolten hat, sondern Ende der 90er gab es das, was wir jetzt auch in den letzten Jahren stärker gesehen haben, dass große Werte sich besser entwickelt haben. Also die Älteren unter den Zuschauern, die werden sich vielleicht auch noch erinnern, wir hatten eine Phase Ende der 90er, als die Börsen geboomt haben und da waren insbesondere die großen Werte stärker gefragt. Das vergessen deutsche Anleger manchmal ein bisschen, weil der neue Markt da auch mal so ein Eigenleben geführt hat mit einer sehr starken Performance, aber der MDAX oder auch der SDAX liefen schlechter als der DAX in den 90ern. Das hat sich erst mit dem Börsenabschwung so nach der Jahrtausendwende gedreht. Dann hat der MDAX erstmal weniger verloren und hat dann auch schon mal in den Nullerjahren gut gemacht. Und so von 2010, so nach der Finanzkrise 2009 bis 2010, bis 2021 hat er einen exorbitanten Vorsprung rausgearbeitet gegenüber dem DAX. Das sind genau dieses Plus von 150 Prozentpunkten, was sich in den letzten Jahren auf diese 150 Prozentpunkte zusammengeschrumpft hat. Also war nochmal größer der Abstand, weil da hat man die zweite Phase gehabt von ungefähr von September 21, als der MDAX auch sein Allzeithoch hatte, was er noch nicht wieder erreicht hat, bis dann ungefähr Ende 2024 lief der DAX deutlich stärker. Und im letzten Jahr würde ich sagen, in etwa gleich gelaufen beide. Also man sieht wechselhaft, wie halt auch Börse so ist. Selten funktionieren Strategien oder funktionieren Regeln uneingeschränkt und immer.
Ja. Deswegen jetzt hier an dieser Stelle, ich habe die Vorstellung vergessen, was dich überhaupt zum MDAX-Spezialisten macht. Du betreust auch schon sehr, sehr lange mit deinem Partner Christoph Frank zwei Nebenwerte Fonds. Der eine davon, wie lang gibt es den schon, den älteren von den beiden?
Der wird dieses Jahr 20, also ist auch durchaus schon in der Historie versehen. Es sind, ich muss ergänzen, es sind keine reinen Nebenwertefonds, es sind Deutschlandfonds, die allerdings einen starken Akzentuierung von Small- und Mid-Caps haben, aber da sind auch Large-Caps drin.
Okay, dann direkt auch zur nächsten Frage, das passt ja dazu. Was unterscheidet denn die Large-Caps von den Mid-Caps? Gibt es da einen strukturellen Unterschied, was Branchen angeht oder Art der Unternehmen?
Also erstmal ist die wichtigste Unterscheidung nicht die Branche und die Art des Unternehmens, sondern schlichtweg die Größe. Das wirkt jetzt total banal, aber das muss man an der Stelle tatsächlich adressieren, weil das ist das wesentliche Kriterium. Das ist auch sehr hilfreich, auch für diese theoretischen Unterbau, den ich eben mal kurz erzählt habe, der auch wissenschaftlich übrigens 1981 auch erstmals die Forschung einsetzt, weil man kleinere Unternehmen auch häufiger aufkauft, die stärker wachsen können. All das sind schlüsselabhängige Determinanten, die überhaupt nichts mit dem Geschäftsmodell zu tun haben. Also bevor wir irgendwie über das Branchencluster diskutieren, ist halt wirklich der ganz wesentliche Unterschied die Kapitalisierung. Und das ist auch der Grund, warum Unternehmen vom MDAX in den DAX sich verändern, also aufsteigen, ja. Da sagen wir alle angelehnt an Fußball, oder auch vom DAX wieder in den MDAX absteigen, wie es auch in beide Richtungen schon ganz oft passiert ist. Und auch jetzt ist der MDAX von ehemaligen DAX-Unternehmen geprägt und im DAX sind einige ehemalige MDAX-Unternehmen, beispielsweise Rheinmetall, um mal einen Namen zu nennen, war eigentlich von Start weg sehr, sehr lange Mitglied des MDAXes bis zu dem gar nicht mal so alten Aufstieg in den DAX. Neben der reinen Größe, gemessen an der Börsenkapitalisierung, gibt es natürlich immer mal verschiedene Cluster, also Änderungen, die allerdings nicht strukturell sind, weil vom Grundsatz her können in den DAX und in den MDAX die gleichen Werte reinkommen. Es gab mal so eine Phase, wo Technologiewerte neben dem MDAX liefen, also die konnten gar nicht in den MDAX aufsteigen, aber der TechDAX ist ja mittlerweile so aufgesetzt, dass er quasi auch eine Überschneidung mit dem MDAX haben kann. Lassen wir mal diese Sonderphase außer Acht, schauen, wie es jetzt ist, dann kann ja jedes Unternehmen von der Struktur her aufgenommen werden. Ist also nicht so wie bei dem Nasdaq in den USA, der eigentlich eher technologielastig ist. Auch da gibt es Ausnahmen. Und wenn man das Bild mal so anschaut, dann ist der MDAX, wenn man wirklich mal die 30 Jahre angeht, relativ stark immer von Industriewerten geprägt. Das war fast immer die größte Gruppe. Man muss aber auch dazu sagen, so ein bisschen Industrie ist was, da werden Unternehmen mal relativ schnell einsortiert. Das ist auch oft was, wo es Abgrenzungsschwierigkeiten gibt. Was man nicht mehr so stark hat wie früher, sind Banken und Real Estate, also Finanzunternehmen und Real Estate. Das war auch mal zwischenzeitlich ein sehr dominanter Einfluss im MDAX. Und was man im MDAX noch stärker hatte als beispielsweise im DAX, war Chemie zuletzt. Das ist im DAX gar nicht so stark vertreten. Autowerte wiederum waren im über die Zulieferindustrie stärker mal früher im MDAX, auch jetzt kaum noch und im DAX war stärker vertreten, da allerdings wiederum nicht so hoch gewichtet. Man sieht, man kann jetzt sehr lange erzählen an vielen einzelnen Beispielen. Es gibt immer Unterschiede. Ich würde es aber nicht als strukturell bezeichnen. Das ist das eigentlich Entscheidende. Das sind immer Momentaufnahmen. Und wenn man versucht, Ursachen zu finden, was ja nie so monokausal ist, warum beispielsweise der MDAX schlechter lief als der DAX in den letzten Jahren, ja, liest man auch gerne schon mal, dass der Anteil des Inlandsgeschäfts etwas größer ist, aggregiert auf die gesamten Konzerne als im DAX, was rein empirisch stimmt. Ob das jetzt von der Kausalität zutrifft, kann man mal zumindest ein Fragezeichen hintersetzen. Aber das ist schon zutreffend, dass je größer die Unternehmen sind von der Kapitalisierung, sie sind ja in der Regel auch größer von ihren Kennzahlen, vom Umsatz und vom Gewinn, sind sie in der Regel auch globalisierter. Ich will aber noch ergänzen, auch die MDAX-Unternehmen sind im Normalfall vollkommen international aufgestellte Unternehmen, nur nicht ganz so extrem wie im DAX. Also das wären so vielleicht die Abgrenzungen, die mir positiv in den Sinn kommen.
Da war ja eine gute Erinnerung nochmal daran, dass das einzige Kriterium für die Indexzusammensetzung inzwischen die Marktkapitalisierung nach Streubesitz ist, und Marktkapitalisierung ist die Anzahl der gelisteten Aktien mal Börsenpreis. Und logischerweise, wenn sich was ändert, in der Wirtschaft an sich, also was läuft besser, was läuft schlechter, dass sich da dann natürlich auch die Größe der Unternehmen danach ändert, einfach weil der Preis steigt und fällt oder fällt eins von beiden. Ja, das war eine ganz gute Erinnerung daran, dass es ja kein strukturelles Thema sein muss, sondern auch einfach die momentane Lage widerspiegelt. Apropos momentane Lage, ist ja nicht so einfach im Moment, gerade jetzt mit neuen Nachrichten aus den USA, was die mögliche Zollpolitik angeht und den Veränderungen, die stattfinden, die Belastung von Exportunternehmen. Wie betrifft das den MDAX? Was gibt es da für besondere Herausforderungen? Kann man das vom DAX trennen? Ist es ein bisschen anders? Oder?
Nee, also es ist tatsächlich auch mal kurz angeknüpft, was ich auch gerade schon angerissen habe mit dem höheren Domestic-Anteil. Der ist erstmal grundsätzlich nachteilig, weil Deutschland einfach schwächer gewachsen ist in den letzten Jahren oder gar nicht gewachsen ist, während andere Regionen auf der Welt durchaus sind. Und genauso haben wir, das hatte ich auch mal kurz im Nebensatz gesagt, auch durchaus Industrien, die immer betroffen sind, beispielsweise von den hohen Energiepreisen etwas stärker, vielleicht auch gewichtet im MDAX. Also es waren auch ein paar strukturelle Themen, die es nicht einfach hergemacht haben. Und ich sage mal, auch dieser hohe Anteil von industriellen Unternehmen, das sind ja auch, ich sage mal, die oft im Fokus stehen in diesen ganzen Zolldiskussionen. Das hast du ja auch mit der Tagesaktualität gerade gebracht. Deswegen sind im DAX heute etwas stärker die Aufschläge bei den Autowerten und im MDAX bei anderen eher industriellen Werten, die aber auch sehr stark im Exportgeschäft verhaftet sind. Und da jetzt auch nochmal, muss man beim DAX auch die Einschränkung machen, dass die Automobilwerte da eine relativ geringe Gewichtung haben, deswegen der Einfluss auf den DAX nicht so groß ist. Deswegen durchaus diese, ich sag mal, diese Zolldiskussion auch vielleicht mit etwas mehr Nervosität im DAX, im MDAX, Entschuldigung, aufgenommen werden könnte als im DAX, wo auch, ich sag mal, ein paar sehr, sehr stabile Finanzunternehmen stark gewichtet sind, die davon nicht direkt getroffen sind. Generell würde ich allerdings auch beim MDAX davon abraten oder generell bei Indizes, das zu stark immer so versuchen, da so Schnittstellen zu finden zwischen der Aktualität und was betrifft das diesen Index genau. Man muss generell sagen, wenn man halt per se negative Nachrichten hat und wenn, sagen wir, der Freihandel massiv eingeschränkt wird, dann ist das erstmal eine sehr negative Nachricht, dann betrifft das dann quasi erstmal die Indizes in der Breite. Dann würde ich auch stark versuchen zu distinguieren zwischen MDAX oder SDAX mit doch kleineren Werten.
Wir sprechen sowieso lieber über Chancen statt über Risiken, das ist einfach das schönere Thema. Was siehst du denn für die MDAX-Unternehmen für spezielle? Gibt es da einen Bereich, wo du siehst, dass die sehr stark sind?
Ja, also generell muss man sagen, spiegelt sich im MDAX halt sehr stark die ganze Diskussion über Deutschland wieder. Und auch die Diskussion, die man über europäische Wirtschaft hat. Und das ist halt, ich sag mal, in Deutschland auch sehr, sehr stark auch spiegelt Europa wieder und der MDAX spiegelt sehr gut Deutschland wieder. Was meine ich jetzt konkret? Also die Unternehmen sind durchaus getroffen von Strukturproblemen in Deutschland. Also fangen wir mit was Negativen an. Also mit beispielsweise den hohen Energiepreisen, die habe ich schon genannt, oder auch der starken Bürokratie, die in Europa wirklich eine große Bürde ist und in anderen Regionen nicht so stark. Und halt der, sag mal, schwächenden inländischen Konjunktur oder Wirtschaftslage. Und all das, das ist jetzt der Schwenk ins Positive, ist ja seit Jahren bekannt. Und führt auch dazu, dass diese Unternehmen im Prinzip sehr, sehr günstig gepreist sind, also gerade im internationalen Vergleich. Also wir reden jetzt beim MDAX, wenn man mal so eine etwas stabilere Kennzahl wie das Kurs-Buchwert-Verhältnis nimmt, dann reden wir über eine Bepreisung von 1,5. Die ist bei amerikanischen Werten in etwa dreimal so hoch. Also das ist schon ein signifikanter Unterschied. Und erstmal ist diese vergleichsweise günstige Bewertung ist schon mal ein sehr, sehr, sehr ordentliches Argument. Dann sprachen wir auch über diese grundsätzlichen Vorteile, die mittelgroße Werte haben oder kleinere Werte, sprich diese Small-Cap-Prämie, dass sie im Prinzip langfristig eine höhere Rendite ermöglichen, weil Wachstum stärker, mehr Übernahmen und sowas, aber alles angerissen. Eben weil das in den letzten Jahren halt genau nicht funktioniert hat, sondern sich ins Gegenteil verkehrt hat, ist die Chance nach vorne gerichtet, zumindest potenziell, ja umso deutlicher da, weil man dann auch die Preisunterschiede sehr signifikant hat. Und wenn man das jetzt vergleicht, wir haben ja eben die Vergangenheit bemüht, dass wir gesagt haben, okay, zweite Hälfte oder Ende der 90er Jahre war schon mal ein negatives Small-Cap-Prämie und dann sah, was dem folgte, dann kann man ja sehr wohl sehr starkes Potenzial ableiten. Und was ein bisschen knifflig ist, ist die Frage, warum ist das eigentlich so? Das ist ja kein Phänomen, was es nur in Deutschland oder nur in Europa gibt, sondern ist global seit 5 Jahren so, dass sehr viel mehr Geld in die großen Werte fließt und sich alles mehr konzentriert. Also die großen Werte liefen besser als die kleinen. Und innerhalb der Indizes, da kann man fast alle Indizes weltweit nehmen, ist ein ähnliches Phänomen, hat der Anteil der größten Werte immer relativ stark zugenommen. Also sie sind deutlich konzentrierter in den großen Werten. Und ich sag mal, eine theoretische Grundlage oder eine Möglichkeit, bewiesen ist das natürlich nicht. Woran das liegen könnte, ist halt eine starke Passivierung der Märkte, dass Anleger sagen, okay, ich gehe einfach nur noch auf irgendwelche Index nachbauende Produkte, die dann oft auch gar nicht den ganzen Index kaufen, sondern approximativ das näherungsweise kaufen, immer nur die großen kaufen. Und diese, ich sag mal, diese Allokation führt dann dazu, dass man die kleineren Werte hat was liegen lassen und wie gesagt, nach vorne richtig kann das eine Chance sein. Die Frage ist natürlich, wann sich das entfesselt. Das kann ja auch noch ein paar Jahre so weitergehen.
Du sagst insgesamt, ist der MDAX niedrig bewertet. Zumindest hast du das eben im Vergleich zu US-Unternehmen gesagt. Gilt das auch für gegenüber dem DAX oder anderen vergleichbaren Indizes in Europa, die jetzt nicht...
Also da würde ich sagen, das ist in der Summe ist es zumindest kein gravierender Unterschied. Ich habe jetzt bewusst den amerikanischen, der Unterschied zum amerikanischen, weil man da auch wirklich an beispielsweise hoch oder einen sehr hoch bewerteten Markt sehen kann im direkten Vergleich. Wenn man jetzt mal DAX und MDAX vergleicht, im Kursbuchwert, was ich eben zitiert habe, ist der MDAX schon noch was günstiger bewertet. Also er ist wahrscheinlich so ein roundabout ein Drittel Abschlag zum DAX, was aber auch ein bisschen mit dem Branchencluster zusammenhängt. Im DAX hat man auch Technologieunternehmen und Softwareunternehmen wie SAP sehr hochgewichtet, die halt mit hohen Multiples verhaftet sind. Im europäischen Vergleich, das war noch eine andere Frage von dir, würde ich es auch eher marktkonform einsortieren. Also da sind zumindest mal keine evidenten Unterschiede, die man sagen kann, dass die ins Auge fallen.
Worauf empfiehlst du zu achten, wenn jetzt, also die eine Möglichkeit ist, ich nehme einen MDAX-ETF, ist natürlich das also einfachste, aber der geht dann über die ganze Bandbreite. Wenn ich jetzt aber hingehe und will einzelne Werte aussuchen, was für Kennzahlen findest du da wichtig? Worauf würdest du achten?
Ja, also ich sag mal, da muss ja, wenn ein Anleger selber für sich ihr Portfolio individuell konstruieren will, dann ist es ja auch erstmal vielleicht die Frage auch an den Anleger, oder die er sich selber stellen soll, was ist für ihn erstmal relevant? Weil ich sag mal, jemand, der auf Sicherheit achtet, der hat ja eine ganz andere Attitüde wie jemand, der versuchen will, möglichst Rendite maximierend und auch einhergehend mit einem hohen Risiko das Ganze gehen. Also da kann man ja nicht einfach eine universelle Zahl nennen. Generell gilt ergänzend dazu, passend auch dazu, man sollte auch nicht auf sehr wenige Faktoren sich reduzieren. Also ich kann ja nur von unserer Praxis reden. Wir versuchen gerade mit sehr vielen Kennzahlen, die auch nicht zu stark miteinander korrelieren, relativ viele Elemente miteinander zu kombinieren. Worauf sollten Anleger achten oder können sie als Anregung achten? Es ist definitiv so, dass es schon vorteilhaft ist, dass man eine Strategie langfristig ansetzt. Das ist ein gern gesehener Fehler, dass man immer versucht, sagen wir, vermeintlich sein Handeln zu optimieren und nachzujustieren und zu verfeinern, aber dann am Ende immer die Strategie zu stark abwandelt. Das führt in der Regel zu einer Prozyklik, die dem Markt hinterherläuft. Also das ist ganz klassisch so, immer sowas wie Value gegen Growth. Das ist in der Regel seltenst logischerweise beides laufen können. Und natürlich ist eins immer stärker als das andere. Anleger neigen oft dann dazu, wenn man sagt, okay, ich versuche jetzt mal ein bisschen mehr Value zu denken, weil jetzt Value gerade doch stärker im Fokus war die letzten Jahre, dass man dann zu spät kommt. Das Gleiche ist natürlich mit Sektorallokationen. Es ist ja immer eine wesentlich erhöhte Aufmerksamkeit für das, was gerade läuft oder was gerade gelaufen ist. Also hier ist klar, Praxisbeispiel aus dem Jahr 2025, 2026 wäre Rüstung, ganz klar. Viele Jahre völlig verfilmt und hat keinen Anleger interessiert, auch aus ethischen Gründen. Und jetzt, reißen sich die Anleger darum und die Produkte werden extremst verkauft, die rein auf den Rüstungs- oder Defense-Sektor gehen. Und die Unternehmen sind also auch mittlerweile mit sehr hohen Multiples gestattet. Generell sollten schauen, also um auf deine Frage zurückzukommen, dass man halt schon eine gewisse Werthaltigkeit im Auge behält, also die Bewertung anschaut. Das kann man mit Bewertungskennziffern, ich habe jetzt mal das große Move-Wert-Verhältnis oder die Dividendenrendite, kann man mal zwei wirklich geläufige Kennzahlen nehmen. Aber man sollte auch die Dynamik in den Unternehmen beobachten halt. Also sprich, es ist wirklich ein wachsendes Unternehmen und es ist halt auch ein Unternehmen, was sich die nächsten 5 oder 10 Jahre keine Perspektive mehr nach vorne hat. Ersteres ist natürlich dann chancenreicher und wird im Normalfall auch höher gepreist. Also das wären vielleicht mal ein paar Anregungen, wie man so ein bisschen seine Gedankenkonstrukt gestalten kann. Aber ich kann da jedem noch individuell auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Die sind auch definitiv klassischerweise bei einem 70-jährigen Anleger oder einer 70-jährigen Anlegerin anders als bei einem 25-jährigen. oder einer 25-Jährigen. Und man sollte dann auch tatsächlich versuchen, wenn man eine Strategie entwickelt hat, die konsequent branchen- und zyklenübergreifend einzusetzen.
Apropos Dividendenrendite, weißt du, wieso das Dividendenniveau im MDAX ist, über den ganzen Index hinweg?
Es müsste etwas roundabout bei 3% liegen, aber das ist auch immer sehr von der Betrachtung des Jahreswechsels, welche gerade abhängig, ist aber in der Summe sicherlich im MDAX auf einem gar nicht mal so unattraktiven Niveau, auch ganz gerade im internationalen Vergleich.
Die große Nachfrage nach Rüstungswerten hast du ja eben schon angesprochen, die hat einige von denen ja nach oben gehoben in den DAX. Und gibt es abgewendet davon auf der Rückseite dieses Mondes, dieses Sternes, gibt es da im Dunkeln Branchen, die du für völlig zu Recht nicht beachtet ansiehst oder zu wenig beachtet?
Ja, es ist immer... Also mit zu wenig oder zu genau angemessen wenig beachtet, das sind auch Wertungen, wo man immer gucken muss, wie lange haben die Gültigkeit. Also das ist, wir allokieren jetzt auch bei uns in unserem täglichen Doing nicht über Branchen, sondern wir machen Bottom-up, also wir gehen über die Einzelwertanalyse, kommen wir in unsere Cluster. Deswegen ist diese Denke, dass wir nach Branchen suchen, gar nicht bei uns im Alltag drin. Von daher kann ich da auch gar nicht so ganz viel bieten. Was man sicherlich sieht, eine typische Industrie, die seit Jahren stärker vernachlässigt war als, ich sag mal, in der Dekade vorher, habe ich eben mal kurz im Nebensatz gesagt, sind die ganzen Immobilienunternehmen, bei denen die Zinswende halt dann wirklich eine deutliche Spur hinterlassen hat. Die haben halt sehr, sehr lange davon profitiert, dass Zinsen nicht nur niedrig waren, sondern vor allem niedriger wurden. Also diese Weiterentwicklung, das ist extremst wertsteigernd halt für ein Unternehmen, was mit sehr Fremdkapitalhebel auf ein Sachwertportfolio arbeitet. Weil das war dann ursächlich dafür, dass die Bewertungen für die Immobilien immer weiter sich erhöht haben, weil die künftigen Cashflows immer günstiger abgezinst wurden und auch tatsächlich die realen Kosten immer weiter gesunken sind, weil die immer alte Anleihen oder alte Kredite prolongiert wurden zu besseren Konditionen. Und das sind auch sehr langlaufende Prozesse, was auch sehr nachhaltig. Und genau das ist jetzt dann umgekehrt gewesen. Und deswegen findet man diese Unternehmen auch eher, ich sag mal, vernachlässigt vor in den letzten Jahren. Und auch, wir haben ja auch so Kennzahlen, wie es Kursbuchwert, vielleicht mal kurz gesagt, auch am unteren Ende dieses Spektrums heißt. Und das kann sich dann halt ändern, wenn man dann mal eine andere Industrie nimmt, vor der man vor 2-3 Jahren das Gleiche gesagt hat, das ist die Bankindustrie, übrigens dann im DAX, im MDAX gar nicht mehr, historisch waren durchaus mal einige Banken auch im MDAX, jetzt fast gar nicht mehr. Und bei denen war das dann so, dass die auch sehr, sehr lange vernachlässigt wurden und dann auch mit diesen sehr niedrigen Multiples gehandelt wurden. Und daraus resultierte auch eine Chance, also aus diesem Bewertungsdiscount einerseits. Und dann kam eine Dynamik in die Gewinn... Entwicklung des ganzen Sektors. Und deswegen sind europaweit die Bankaktien auch so extremst gut gelaufen in den letzten 2 Jahren. Weil, deswegen wäre es auch hier eine Sache, sollte man das wirklich zu sehr strategisch betrachten oder sind das auch immer temporäre Facetten, die sich ablösen?
Ja, das ist echt interessant. Gibt es eine Frage von Frank? Wie würdest du... Die hätte ich dir auch als nächstes gestellt. Ich kann jetzt hier mal eine Live-Antwort starten. Na, was meinst du, wie stark sollte denn das Gewicht von MDAX-Werten in einem Portfolio sein?
Ja, ich glaube, das hängt auch hier subjektiv ab. Also generell denke ich mal, dass ein Deutscher mehr auf den MDAX gucken will, wie ein Brite oder ein Italiener mehr irgendwie im eigenen Land die zweite Reihe umguckt. Deswegen ist das natürlich nicht universell gültig. Ich versuche es mal ein bisschen allgemeiner zu sagen, wie stark sollten Small- und Mid-Caps gewichtet sein. Und in der Summe halte ich da schon gewisse Anteile auch, und da rede ich jetzt mal von 20-30% Portfolios, einfach mal als Hausnummer zu nennen, für sehr nachvollziehbar, weil es einfach empirisch und historisch sehr gute Renditebeiträge geliefert hat. Aber man sieht in den letzten Jahren, so Dinge können sich auch mal ändern und die Frage ist, ob die sich nachhaltig ändern. Ich habe mal versucht, ein bisschen Ursachenforschung eben zu ergründen, warum auch diese negative Small-Cap-Prämie in den letzten Jahren evident war, in nahezu allen Märkten. Und ich kann das natürlich genauso abschließend beurteilen wie jeder andere, aber man sollte natürlich dann nach vorne wirklich die Frage stellen, wann und wie wird sich das drehen? Und das wissen wir halt alle nicht. Aber was man natürlich sagen kann, und das ist jetzt die Antwort auf die Frage der Sachdienlichkeit eines beispielsweise MDAX-Produktes oder eines MDAX-nahen aktiven Fonds. Wenn man insgesamt sagt, vermeintliche global anlegende Produkte, jetzt mal einen populären Namen zu dem MSCI World, der ja auch nur die Industrieländer abdeckt, der halt einen US-Anteil hat, jenseits der 70% und wo sehr, sehr stark die großen Tech-Werte gewichtet sind und wo man halt sehr starke Cluster Richtung Tech und Richtung USA hat, dann hat man ja aus Portfolio-Gesichtspunkten etwas wirklich sehr schön Diversifizierendes, wenn man auf mittelgroße Werte dezidiert setzt halt. Und wenn man dann noch europäisch lastig das Ganze anlegt, also das ist ja alles dann beispielsweise beim MDAX-Produkt der Fall, gewinnt man auf jeden Fall Diversifikation. Und dann wieder die Frage, was soll der Anleger, was will der eigentlich? Und da habe ich jetzt eingangs oder eben schon mal gesagt, die allererste Frage ist ja immer, dass der Anleger sich stellen muss, was will ich denn? Wenn ich wirklich mit jeder Gewalt unbedingt die Rendite optimieren muss, dann muss ich sehr prozyklisch agieren, dann muss ich sehr momentumgetrieben agieren und dann bleibe ich wahrscheinlich gerade bei diesen ganzen Tech-Unternehmen, die in den letzten Jahren so steil waren, weil das meistens dann doch Trends, der sich nicht über Nacht umkehren. Ein Anleger, der ein bisschen langfristiger und ein bisschen, ich sag mal, versucht ein bisschen ausbalancierter sein Portfolio zu halten, für den ist ja gerade dieser Mid-Cap Ansatz dann sehr, sehr dankbar jetzt. Und er müsste eigentlich in den letzten Jahren das eher sukzessive erhöht haben, eben weil man das dann auch ein bisschen weiter rebalanciert, weil die anderen stärker gelaufen sind. Also ich habe mal so eine Größenordnung genannt, einfach die ich persönlich nachvollziehbar finde, aber muss jeder für sich selber in die Bilanz zusammensetzen. Das kann ja kein Mensch hier mein Güte.
Ja, ich meine, es ist ja auch ein ganz guter Hinweis von dir, eine Erinnerung an die Streuung, man kann das ja auch gut mischen. Du kannst ja auch hingehen und kannst sagen, okay, dann suche ich mir auch mal einen aktiv verwalteten Fonds aus, der nachweislich gut performt hat, tu den rein und um meinen Homebuys ein bisschen kleiner zu kriegen, nehme ich dann, wenn ich noch mehr Mittel oder Midcaps haben will, kann ich ja auch einen ETF nehmen, hinweg über die europäischen Midcaps. Aber wir neigen ja dazu, als deutsche Anlegerinnen und Anleger wirklich einen starken Homebuys zu haben, also einfach, weil es näher ist, ja.
Ja, gut, jetzt jede Allokation vom MDAX wird das natürlich erhöhen, aber ich glaube, wenn man gerade die Flows in den letzten zwei Jahren gesehen hat, dann bei jungen Anlegern, dann ist es nicht mehr so stark. Also da gab es sehr viel Allokation eher in die US-Werte, in die groß gehypten Werte. Wenn man auch die favorisiertesten Aktien sieht bei deutschen Brokern, werden ja auch regelmäßig erhoben, dann ist das schon sehr stark. Auch hier die großen Tech-Werte wie Nvidia oder wie Alphabet. Aber was ich da vielleicht in dem Kontext noch ergänzen möchte, also das sollte, finde ich, jeder Anleger auch mal durchaus tun, wer sein Portfolio mal ein bisschen optimieren oder überdenken will. Vielleicht fangen wir mal mit Überdenken an. Dass man sich einmal bewusst macht, wenn ich jetzt beispielsweise 5 oder 10 Indexprodukte oder Fonds habe, wie sieht das denn durchgerechnet aus? Was haben die denn? Weil da gibt es durchaus jetzt gewisse Werte, die sind sich doch sehr wiederholend, sehr, 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 sehr vorkommen, ohne dass man es vielleicht sieht. Also wenn ich jetzt ein S&P 500 Zertifikat habe oder daran anliegenden Fonds und das gleiche nochmal vielleicht ein Nasdaq-Produkt und dann ein MSCI World und dann vielleicht nochmal ein reines Tech-Produkt, dann bin ich ja irgendwie immer wieder bei den großen Magnificent Seven, bei den großen Big Techs und habe dann auch vielleicht, denke ich mal, da mache ich mal ein paar global anliegende Fonds, die irgendwie nicht so nah dran sind, denkt man dann so. Und die wollen ja auch irgendwie mithalten können mit der Performance und sind dann auch sehr stark in diesen Werten gerichtet. Und das geht ja runter manchmal, dass irgendwelche Dividendenfonds sogar stark die Tech-Werte gewonnen haben, obwohl die keine relevante Dividenden Größen sind, aber einfach, weil man die Performance, weil man nicht so underperformen wollte in den letzten Jahren. Und es kann sehr oft eine Struktur rauskommen, dass man durchgerechnet dann halt wirklich sehr, sehr wenig gestreut und sehr konzentriert bei wenigen großen landet. Und da ist es, denke ich mir, immer vielleicht eine ganz intelligente Beimischung oder Ergänzung, entweder hier Deutschland, Europa oder auch in Emerging Markets mal mittelgroße Werte beizusetzen, weil das ist nicht automatisch enthalten, wenn ich vermeintliche Weltindizes kaufe.
Ich glaube ja, dass die jetzige Fokus auf den Tech-Werte und auf große US-amerikanische Indizes, gerade der jüngeren Leute, dass das sich entwickeln wird, dass sich das weiterentwickelt, in dem Maße, in dem sich. Ich finde es ja toll, dass so viele neu dazugekommen sind. Eine Million mehr Aktionäre im vergangenen Jahr und Aktionärinnen und die Hauptgruppe junge Leute. Und dass die sich ja natürlich auch als weiterentwickeln als Anlegerinnen und Anleger und dann auch vielleicht, meine ich, auf ihrer Anlagereise zu etwas reiferen Produkten kommen, mit reifer, etwas strategischer aufgestellter als jetzt ein ganz einfacher ETF. Das
Das ist
meine
durchaus,
Überlegung.
sagen wir mal, gut, Reife, es sind ja, also Tech sind, das sind ja durchaus sehr ausgereifte, große, dominierende Unternehmen und auch die teilweise auch die wirklich die renditeträchtigsten Unternehmen global, wenn man die absoluten Gewinne ansieht. Also das sind sehr gereifte Unternehmen, aber ja, wenn man jetzt, es ist immer ganz typisch, dass man, wenn man anfängt als Anleger, dann erstmal sagt, jetzt mache ich ein einfaches Indexprodukt. Würde ich auch so machen. Einfach ein Produkt über die ganze Welt oder vermeintlich die ganze Welt, ist ja dann doch ein bisschen konzentrierter. Und dass man damit mal überhaupt einen Anfang startet, das ist auch genau richtig. Und wenn man dann, ich sag mal, irgendwann anfängt, mal ein bisschen mehr über Branchen- oder fachspezifische Fonds und dann auch irgendwann auf Einzelwerte nachzudenken, ist das ja eine völlig logische und richtige Reihenfolge. Vor 25 Jahren haben wir es eher andersrum erlebt, dass dann viele Leute auch erstmal mit Einzelwerten angefangen haben und dann unter Umständen, da waren die Märkte auch in der Spekulationsblase um die Jahrtausendwende und dann eventuell auch Schiffbruch erlitten haben. Und meine Wahrnehmung ist auch, dass die junge Generation, die jetzt neu an den Markt kommt, sehr, sehr vernünftig und sehr langfristig reingeht. Also das ist wirklich eine Generation, müssen wir auch mal. Wir beide, der wir etwas älteren Semesters sind, finde ich sehr viel Tribut zollen. Also junge Leute sind da wirklich, also alles, was ich spreche und kennenlerne, in der Hinsicht sehr vernünftig, auch was Altersvorsorge angeht, was private Vorsorge angeht, was der Notwendigkeit von Kapital angeht. Und das führt dann genau zu diesen Zahlen, die du eben zitiert hast. Wir haben einen sehr signifikanten Anstieg junger Anleger und da kann man jedem nur beglückwünschen zu dieser Entscheidung.
Ja, und ich meinte, danke, sehe ich ganz genauso. Ich meinte mit Reife, das ist das Grad an Diversifikation im Portfolio, was ja natürlich nicht über Nacht entsteht und auch nicht, wenn man mit dem Sparplan anfängt, was völlig okay ist. Also
Genau.
lieber den Sparplan dann so und das langsam entwickeln über die Zeit, die man investiert. Jetzt kommt, ah ja, und an der Stelle noch. Um das zu vermeiden, was du beschrieben hast, dass man auf einmal zu viel von den gleichen Werten drin hat, weil man so ein bisschen mittelgroß da, mittelgroß da, mittelgroß da hat, empfehle ich auch allen, einen Portfolio-Tracker zu benutzen, unabhängig vom Depot. Also ein bisschen übergeordnet nochmal, gerade wenn man mehrere Depots hat, immer so zu gucken mit geeigneten Tools, ob man nicht irgendwie unentdeckte Klumpen da drin liegen hat, was ja schnell passieren kann, wenn man so ein paar ETFs kombiniert, vor allen Dingen.
Genau das.
Ja. Und jetzt
Exakt.
was ganz Praktisches, eine ganz praktische Frage von Christine. Die will nämlich wissen, wie findet man die MDAX-Fonds, also wie findet man aktiv verwaltete Fonds, in denen diese Midcaps drin sind, beziehungsweise die ETFs. Ich kann es über die ETFs sagen, es ist ganz einfach, einfach eine ETF-Suche nehmen und als Anlageschwerpunkt Land auswählen und dann die Midcaps, also die klugen Suchen, die es in Deutschland gibt, das ist Just ETF, Extra ETF, Finanzfluss und unsere, diese vier fallen mir da immer ein, die bieten das an als Auswahlkriterium. Der Name ist auch bei den allermeisten, also der Indexname ist bei den allermeisten ETFs auch im ETF-Namen drin. Also eine Suche, einfache Suche über Namen geht auch. Bei den Fonds geht's ähnlich, oder? Da bin
Ja,
ich
es
nicht
geht
so die
ähnlich.
Spezialistin.
Natürlich, also grundsätzlich, ich sage mal, auch hier den kleinen Disclaimer einschieben: Renditen aus der Vergangenheit lassen nicht zwingend auf die Zukunft schließen. Aber es sind halt, sag mal, die bestmöglichste Information, die wir haben, weil in Zukunft können wir alle nicht schauen. Und da gibt es halt sehr, sehr, sehr klare Möglichkeiten, sich anzuschauen, wie die Produkte in der Vergangenheit auch im Vergleich zu anderen sich entwickelt haben. Und sag mal, die bekannteste Plattform, ohne dass die andere jetzt diskreditieren will, ist wahrscheinlich Morningstar. Und Morningstar, auf der Seite hat man auch im frei zugänglichen Bereich für Anleger auch auf deutscher Sprache sehr, sehr gute Möglichkeiten, eigentlich alle Kategorien durchrastern zu lassen, in verschiedensten Performance. Also heutzutage hat man daher super Möglichkeiten, das alles anzuschauen. Und bei Morningstar jetzt an dem Beispiel zu bleiben, da ist es auch so, dass alle Fonds auch die Performance da ganz, ganz mathematisch, schematisch rein auf Performance basiert, also jetzt nicht irgendwelche subjektiven Wohlfühlkriterien, sondern rein auf Performance-Risiko adjustiert, wird das gerankt. Und da gibt es ein Sternesystem und man hat einen Stern, wenn man im schlechtesten Dezentil ist, und ein 5-Sterne-Ranking, das ist das Beste, wenn man im besten Dezentil ist der jeweiligen Vergleichsgruppe. Und das hilft dann sehr. Und das gibt es dann auch meistens nochmal auf 3, auf 5 und auf 10 Jahre, diese Noten in Form von Sternen. Und wenn man sich da halt anschaut, würde ich persönlich dann die 4 und 5 Sterne präferiert mir angucken, die halt in der Vergangenheit am besten abgestimmt haben. Aber auch das, wie gesagt, individuelle Sache, die ich hier nicht beraten kann und will, aber das kann vielleicht ein bisschen jetzt auch nicht umhelfen.
Ja, und Morningstar bietet auch die Auswahl nach Anlageschwerpunkt, oder? Meines Wissens jetzt so.
Ja. Also sehr viele Tools, also ich würde das einfach mal probieren.
Wenn ihr noch Fragen an Roger habt, das ist genau die Gelegenheit, sie zu stellen, der passende Moment. Meine letzte Frage an dich in deiner Funktion als Fondsbetreuer: Was hast du für eine Erwartung an das Anlagejahr 2026?
Also im Grunde generell versuchen wir gar nicht erst zu spekulieren, ob das jetzt gute oder schlechte Jahre werden, wir wissen es nicht. Und ich finde auch so, man darf auch nicht irgendwie suggerieren, dass man jetzt irgendwie weiß, also Börse ist nicht prognostizierbar auf 12 Monate. Man sieht ja an diesem Wochenende wieder, es passieren Sachen auch immer ganz plötzlich, mit denen am Freitag noch keiner gerechnet hat. Es ist so, wir sind insgesamt in einem Umfeld, wo, ich sag mal, manche Märkte heiß gelaufen sind, also ganz eindeutig, seit Jahren sehr, sehr stark. Also wir haben das mit dem Tech ja schon ein paar Mal gesagt. Wo wir allerdings auch eine insgesamt sehr breite Nachfrage ins Kapital weiter finden. Also alle Sachwerte, also Gold ist ja das wahrscheinlich auch, aber auch Silber und andere Sachwerte sind sehr stark gefragt und Aktien halt auch, weil es auch eine wirklich underlying, sag mal, also ein zugrunde liegende starkes Misstrauen global gibt, ob das Finanzsystem mit diesen Schuldenbergen auch so weiter bestehen kann. Das sichert die Aktienmärkte meiner Ansicht nach ein Stück weit ab, aber es ist nach vorne gerichtet, sicherlich so, dass wir auch ein paar Spekulationspeaks schon gesehen haben oder sehen werden. Das heißt, ich würde mich nicht wundern, wenn wir auch 1, 2 stärkere Rückschläge sehen. Wir hatten ja letztes Jahr so einen eher Wohlfühlmarkt, abgesehen von dem April, der runterging, war das die ganze Zeit relativ ruhig und eher nach oben orientiert und das auch mit teilweise recht ordentlichen Renditen. Das ist nicht immer so einfach. Also ich glaube, eine realistische Erwartungshaltung ist, dass wir ein unruhiges Jahr sehen, aber auch hier nochmal eine Ergänzung. Wie ich finde, Anleger sollten nicht in 12-Monats-Kategorien denken, sondern sollten ganz klar sagen, okay, ich gehe in 20 Jahre in Rente, was kann ich irgendwie machen? Oder ich schaue über 10 Jahre, aber nicht in Perioden von 6, 12 oder 18 Monaten denken. Das ist Spekulation. Das halte ich dann für nicht ganz so sachdienlich.
Das war auch direkt die Antwort schon eigentlich auf Meinolfs Frage, der nach dem Anlagezeitraum für MDAX-Fonds oder ETFs ist ja gleich in dem Fall gefragt hat. In der Tat, das gilt ja grundsätzlich bei jedem Investment, dass man sich zuerst mal fragt, warum investiere ich da rein? Habe ich ein taktisches, kurzfristiges Motiv oder will ich einfach, ich habe jetzt gelernt, man soll nicht mehr Altersvorsorge sagen, sondern Vermögensplan, das wäre sexier. Also ist es grundsätzlich mein Vermögensplan, den ich damit füttere. Und dann ist mein Anlagehorizont, genau wie du gesagt hast, eben ein langfristiger. Und da sind wir dann bei ab 5 Jahren drüber hinaus. Also es ist nicht die grundsätzliche Frage.
Genau, das wäre genau. Meinolfs Frage. Also 5 Jahre plus, besser 10 Jahre bei allem. Also es ist wirklich nichts Spezifisches für den S-DAX, MDAX, über den wir heute reden. Also das ist jetzt mal vom Thema völlig losgelöst, also vom Ursprungsthema, ist eine Allokation, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ich das auf 5 oder auf 10 Jahre eingehen würde, weil ich entweder dem Markt was zutraue oder der Strategie, wenn es jetzt eine aktive Strategie ist, dann ist es schon zu hinterfragen. Und Sachen können sich auch schneller materialisieren, wenn ich jetzt irgendwas bei Jahren auf Rüstungswerte irgendwie gesetzt habe und merke jetzt, oh Gott, das lief dann alles ganz viel, viel besser, als ich gedacht hätte, dann kann man die immer noch umallokieren oder das anpassen. Aber vom Grundsatz her wäre meine Antwort auf diese Frage auf keinen Fall unter 5 Jahre. Aber das gilt, ist wie gesagt übergreifend gemeint.
Genau, und der Ausgangspunkt ist gar nicht die Frage, taugt das Instrument oder die Anlage Schwerpunkt für den kurzen oder den langen Zeitraum, sondern will ich damit tun? Wobei es natürlich Instrumente gibt oder Wertpapiere, die taugen nur für den kurzen. Irgendwas Gehebeltes oder irgendeine taktische ETF-Themenstrategie. Aber wir sind ja jetzt hier in einem ganz anderen Bereich und da kann man da beides machen. Und wer langfristig aufbaut, 5 Jahre mindestens, Minimum, im Top haben. Wie viel Crash hast du schon mitgekriegt?
Miterlebt in den letzten Jahrzehnten. Ist immer die Frage, was du als Crash zählst, aber ich glaube nicht, dass ich sie an einer Hand abzählen kann. Ich würde schon sagen, es füllt zwei Hände relativ gut. Aber das ist immer so eine Frage. Jetzt, ich habe gesagt, hier letztes Jahr Riese im Rosengarten von Donald Trump und die Märkte schmieren halt innerhalb von 3-4 Tagen brutal ab und erholen sich auch quasi wieder. Das sieht man langfristig gar nicht. Wenn man jetzt mal einen 20-Jahres-Chart anguckt, dann wird einem das gar nicht auffallen. Ja. War aber für viele wahrgenommen. Ich persönlich habe es nicht so wahrgenommen. Ich weiß es in der Rückschau, dass viele das so sehen. Wenn man so stark zählt, dann komme ich auch mit zwei Händen nicht hin. Aber ich habe schon ein paar größere erlebt auch, ja.
Ja, und es gibt ja eine Definition von Crash ab 20%, also 10-20%, bis 10% ist eine Korrektur.
Ja, okay, genau. Das stimmt. Wenn man das jetzt eigentlich noch als Leitlinie nimmt, dann kann ich es noch an zwei Händen abzählen, ja. Aber es waren schon ein paar größere dabei. Also schlimm ist es ja auch gerade, oder schwierig ist es, wenn es wirklich lange dauert, also beispielsweise bei Corona oder auch Ende 2018 haben wir gesehen, dass Sachen sich sehr schnell vorverholt haben. Richtig zehren an den Anlegernerven ist es ja, wenn es so geht wie von 2000 bis 2003, also quasi 3 Jahre lang fallende Kurse.
Ja, ja. Aber ich finde es ganz wichtig, gerade zu einer Zeit, in der Nachrichten immer noch mal so versuchen, eine Schippe draufzulegen. Nicht alle, aber viele, dass man sich da noch mal drauf besinnt. Nein, es crasht nicht die ganze Zeit, sondern die passieren, aber die passieren erst ab einer bestimmten Größenordnung.
Absolut.
Ja.
Es ist das, wenn ich das Wort falle, also das würde ich wirklich als, gerade an so einem Tag wie heute, wenn wir jetzt nicht das MDAX-Thema nehmen, sondern die Marktaktualität und Aufregung wieder wegen neuer Zollängste. So Sachen passieren in einem normalen Jahr immer mehrfach und über 10 Jahre zigfach. Also gibt es ganz viele tolle Grafiken von Finanzbloggern oder von bekannten Vorgesellschaften auch, wo man sagt, was ist alles in den letzten 20, 30, 50 Jahren passiert? Und ich kann da jedem nur raten, das auch mal kurz sacken zu lassen und dann eine gewisse Besonnenheit zu bewahren. Weil wenn man sich von dieser Hektik an, also man kann das alles aufnehmen als Mensch, der man Nachrichten wahrnimmt, aber man sollte sich davon als Anleger nicht treiben lassen, weil das wird in kein gutes Ende führen. Also da muss man wirklich Besonnenheit und Langfristigkeit in den Vordergrund stellen.
Nicht treiben lassen ist das perfekte Schlusswort. Danke für deine Zeit und deine Expertise hier. Viel Erfolg mit deinem Fonds. Und wer mehr von Roger lesen will, einmal im Monat, weil er schreibt mit seinem Kollegen Christoph Frank im Wechsel eine Kolumne auf Deutsche Börse, live, deutschebörse.com. Und die ist da bei uns verfügbar. Und alle, die hier dabei waren, ich schicke auch noch mal eine Mail mit einem Link zur Aufzeichnung raus. Danke dir, Roger.
Gerne.
Wir feiern ein bisschen MDAX.
Und feiert noch schön den 30. Geburtstag dann.
Machen wir. Und ich bitte noch mal den Lärm dahin zur Entschuldigung.
Alles gut. Tschüss.